Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Wieber und mir gegenüber sitzt Kevin Straub. Hallo Kevin, grüß dich.
Hi Robert, guten Morgen.
Wir sprechen heute über Lineartechnik. Doch bevor wir starten, stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Was machst du und wie bist du überhaupt zur Lineartechnik gekommen?
Sehr gute Frage. Hallo zusammen, mein Name ist Kevin Straub. Ich bin 28 Jahre alt, komme eigentlich aus der Gegend vom Rexroth, aus der Ecke Lohr, Marktheidenfeld, für die, die das kennen. Wie bin ich zur Lineartechnik gekommen? Ich habe direkt nach meiner schulischen Ausbildung, nach dem Abitur, ein duales Studium bei Bosch Rexroth gestartet, direkt mit 18.
Was hast du studiert?
Wirtschaftsingenieurwesen, Vertiefung Projektmanagement. Und das duale Studium ist ja so aufgebaut, dass man verschiedene Bereiche vom Unternehmen durchläuft. Und dann traditionell beim Rexroth startest du in der Hydraulik, schaust dir die elektrischen Antriebe und Steuerungen an. Und nach dem Studium wollte ich aber noch ein bisschen Mechanik, Stahl, Bearbeitung sehen. Und dann ging es in die Lineartechnik nach Schweinfurt, in die Fertigungsplanung.
Okay, lass uns ganz kurz Definitionsarbeit machen. Wir hatten ja schon mal Ausflüge in der Lineartechnik im Podcast. Was bedeutet Lineartechnik von Bosch Rexroth?
Lineartechnik von Bosch Rexroth bedeutet lineare Bewegung realisieren. Mhm. Also Bosch Rexroth Drive and Control, also wir treiben an und wir steuern. Und die Lineartechnik macht alles, was sich gerade bewegt. Und das braucht man überall. In jeder Garage, in jeder Werkstatt. Aber das ist nicht, wofür Rexroth steht, sondern präzise steuern. Dort, wo andere auch scheitern, kraftvoll, dynamisch, findet man überall in verschiedensten Industrien.
Und wenn ich dich heute Nacht wach machen würde und würde sagen, hey Kevin, was ist der USP der Bosch Rexroth Lineartechnik?
Es ist schwierig, einen zu nennen, weil die Lineartechnik ist natürlich ein Produkt, das sehr in die Kommoditisierung geht, ähnlich wie Schrauben. Aber es gibt Gründe, warum Bosch Rexroth gekauft wird. Wir haben ein durchintegriertes Portfolio von der einfachen Komponente bis hin zu komplexen Systemen, gespickt mit unseren Schwester-Business-Units, mit Antrieben, Steuerungen, Montagetechnik, was so einmalig am Markt ist.
Das heißt Commodity, der Markt ist auch umkämpfter geworden in der Lineartechnik?
Der Markt ist extrem umkämpft, vor allem je näher man an der Basiskomponente ist. Das sind die Normteile, die kann der Kunde einfach austauschen auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick merkt man, dass doch auch Komplexität dahinter steckt. Es werden oft Sonderbearbeitungen für den Kunden gemacht. Wir legen die Teile gemeinsam mit dem Kunden aus, um für ihn das Beste aus seiner Maschine und Anwendung rauszuholen. Wir machen die Kalkulation seiner Spezifikationen, welche Traglasten, welche Größen brauchst du, um was zu bewegen. Und das machen wir häufig gemeinsam mit dem Kunden. Und da kommt Bosch Rexroth im Spiel.
Das heißt, das sind Value-Added Services, die ihr da anbietet?
Beispielsweise über Beratung, über Kalkulation, aber auch über Applikationen. Wenn der Kunde wirklich mit einem Problem zu uns kommt, in der Komponente ist es häufig so, ich möchte eine Linearschiene einsetzen. Das ist noch kein Problem. Ein Problem ist, ich habe eine Handling-Aufgabe in der Batterieproduktion. Ich will eine Zelle von A nach B heben, in kleinstem Bauraum, in Reihenraum, in einer gewissen Taktzeit. Und da kommen wir ins Spiel, wenn es um besondere Designs geht, um Wandmontagen, um lange Ausleger, um Schnelligkeit in kleinstem Bauraum. Da finden wir dann Lösungen für den Kunden.
Das heißt, ihr lasst euch gar nicht auf dieses Commodity-Spiel ein und sagt, okay, einige Anwendungen sind Commodity, da könnt ihr kaufen, aber wir sind sozusagen die Spezialisten für ganze Projekte.
Wir machen beides. Okay. Wir versuchen Value Selling zu betreiben, vor allem je höher wir in der Integrations- oder Automatisierungspyramide kommen, wenn wir über komplexere Systeme, Multiachser sprechen. Aber natürlich wollen wir die Fläche, den großen Markt nicht liegen lassen, weil nicht alles ist über Value Selling abdeckbar. Und da, das machen wir teilweise selber, über Konfiguratoren, wo der Kunde sich über den E-Shop, über Konfiguratoren durchklicken kann, sein Produkt auswählen kann und über EDI, elektronische Schnittstelle, bestellen kann. Auch das ist dem Kunden wichtig. Denken wir an Märkte wie die USA, die sind Amazon gewohnt, eine absolute Liefer- und Servicegesellschaft. Per One-Click, easy to deal with, muss das Produkt schnell bei dir sein.
Okay. Lass uns doch mal, wir haben jetzt sehr theoretisch gesprochen, lass uns mal auf den Use Case gehen. Wenn man jetzt sich gerade so die Werkzeugmaschinenindustrie anschaut, alle wollen, keine Ahnung, wie viele Bestandsmaschinen gibt es, 300.000, 200.000 Bestandsmaschinen und Werkzeugmaschinen in der Dachregion, die wollen alle automatisiert werden. Oder die wollen im Prinzip eine Automatisierung an die Werkzeugmaschine. Da könnt ihr ja unterstützen. Erklär mal ein bisschen den Prozess von der Werkzeugmaschine. Wie automatisiert ihr drumherum?
Genau richtig. Die Werkzeugmaschine ist natürlich extrem spannend, weil es eine ganze Fülle an Applikationen für die Lineartechnik bietet. Es gibt die klassische Werkzeugmaschine, also CNC-Technik, Zerspanung, aber auch verwandte Techniken wie Pressen, Holzbearbeitung, was ja so ins weitere Umfeld der Werkzeugmaschine zählt. Klassisch sind wir mit der Komponente in der Maschine, also auch Komponenten, die dann sehr stark skalieren mit den Stückzahlen der Maschinen. Und wie du erwähnt hast, hast du eine installierte Basis. Ich kann da drin sein in der Hauptspindel, in der Hauptachse, was so die klassische Anwendung ist, wo ich eine lineare Bewegung oder auch eine Translation über Gewindetriebe realisiere. Aber es sind noch viel mehr Bewegungen an der Werkzeugmaschine. Ich habe Werkzeugverfahrwege, ich habe Werkzeugwechsler, ich habe in der Maschine teilweise Bearbeitungszentren, B- und Entnahmestellen, wo ich über mehr Achser Teile von A nach B schiebe. Und dann auch außerhalb Maschine habe ich Zu- und Abführsysteme, die ich entweder über eine lineare Schiene, also einfache Zuführsysteme, oder auch wieder über mehr Achser Pick and Place ein Handling realisieren.
Das ist ja hochkomplex, ne? Diese Kombination Werkzeugmaschine und Zulieferung der Werkzeugmaschine, da spielt das ganze Thema Safety rein. Die Leute wollen einfache Lösungen, die schnell Plug-and-Play funktionieren. Wie reagiert ihr da drauf?
Und genau da wollen wir ja hin. Wir wollen ja die Fabrik automatisieren und nicht als einfache Komponente in eine Maschine rein. Und eben da liefern wir alles, was europäischer Standard ist, was Safety ist, Safe Motion, auch dann wieder über unsere Schwester-Business-Unit IAE, über Rexroth-Steuerung, Control-X, aber auch mit offenen Schnittstellen, dass wir in einem Ökosystem vom Wettbewerber agieren können. Und das Ganze natürlich, Komponenten werden einfach verbaut, aber auch der Kunde lagert immer mehr nach außen. Das heißt, er baut seine Achsen nicht mehr selber, er nimmt die auch gerne von uns und dann müssen die leicht montierbar sein. Das heißt,
ihr habt ein Baukastensystem für den Kunden?
Ja, kann man so nennen. Über den Konfigurator oder wenn es besonderer ist, machen wir es auch gemeinsam mit dem Kunden und er kriegt die Achsen angeliefert und spart sich auch extrem viel Zeit in der Inbetriebnahme. Plug and Produce, er kann die einfach aneinander stecken und hat eine intuitive Software, wie er da seine Bewegung dann teachen kann. Er muss da nicht komplex ins Programm und irgendeine Programmiersprache beherrschen. Er kann das intuitiv in der Software machen und auch das ist ein Value Add, das wir in den höheren integrierten Systemen haben.
Jetzt hast du gerade angesprochen, in der Maschine und außerhalb der Maschine. Wo spielt für dich die größte Musik? Gefühlt für mich, außerhalb der Maschine ist am meisten Potenzial.
Potenzial zum Wachsen? Ja? Sicher ja, weil in der Maschine sind wir schon vertreten. Genau. Das ist unser Legacy-Business. Wir haben eine große installierte Basis und es gibt da auch kein ausgeprägtes Servicegeschäft. Die Teile werden weggeworfen und neu bestellt. Genau. Dennoch ist das der größte Anteil. Der größte Anteil in der Lineartechnik sind immer noch Komponenten, die in Maschinen verbaut werden. Aber das große Wachstum spielt sich genau da ab, außerhalb Maschine. Prozesse verketten, Fabrik automatisieren. Mhm. Das heißt auch in Boombranchen wie Battery. Es werden auf der Welt Gigafactories gebaut, es werden Warehäuser gebaut. Genau da findet das größte Wachstum statt und da kann man dann als Rexroth, als Technologieunternehmen, seine Stärken auch ausspielen.
Was ist denn dein Lieblings-Use-Case außerhalb an der Maschine? Wo würdest du sagen, da ist richtig Musik drin?
Ja, ich würde sagen, aktuell ist es absolutes Battery Handling. Wenn man die Battery Zellfertigung oder auch die fertigen Battery Packs sich anschaut, da geht gerade einfach die Post ab. Wie gesagt, die Gigafactories werden gebaut und da bieten alle Technologien von Rexroth einen großen Mehrwert über Transfersysteme, über Multiachser, über Antriebe und Steuerungen.
Erklär mal den Aufbau dieser Batteriezellenfertigung und wo kommt ihr da rein?
Also die Batteriezellenfertigung hat ja verschiedene Segmente. Ich fange an der Zelle an, pack die irgendwann zusammen und habe dann die Battery Packs. Genau. Und ich habe immer verschiedene Anforderungen. Beispielsweise teilweise dann im Reinraum bin ich unterwegs in der Zellfertigung, wo wir Lösungen bieten über besondere zum Beispiel Schmierkonzepte, über besondere Dichtungskonzepte, sodass wir auch Reinraumzertifizierungen bekommen. Oder beispielsweise über neue Technologien wie Linearmotorachsen. Da habe ich dann keine Reibung über Riemen, über Gewindetriebe, kann ich mit dem Linearmotor reingehen. Oder wenn es dann später zu den Battery Packs kommt, habe ich meistens hohe Lasten auf besondere Gegebenheiten. Teilweise kleiner Bauraum, lange Ausleger, die ich realisieren muss. Wir hatten teilweise Lösungen, die wir mit Wandmontagen realisiert haben. Da kommen genau dann unsere Vorteile ins Spiel. Lösungen gemeinsam mit dem Kunden auslegen und dann auch eine schnelle Inbetriebnahme.
Jetzt, wenn man über die Lineartechnik spricht, dann sagen die Robotiker, naja, die brauchen wir gar nicht mehr, die Lineartechnik, das machen wir alles mit unserer Robotik. Warum ist nicht Robotik die Lösung für alles?
Auch die Lineartechnik bietet ja Robotik, nämlich den Linearroboter.
Ja.
Und wenn man Linearroboter mit...
Ich meine jetzt den klassischen...
Genau, mit dem Sechsachs.
Oder sieben.
Lineartechnik hat verschiedene Vorteile. Es fängt an, wenn es um Lasten geht, ich kann höhere Steifigkeiten, ich kann auch teilweise höhere Präzisionen oder auch Geschwindigkeiten erreichen, wenn es nötig ist, je nachdem, wie ich mein System auslege. Ich kann theoretisch unendlich bauen. Ich kann Schienen aneinandersetzen und auch der Sechsachs-Knickarm, wenn er Hilfe braucht, nutzt ja eine Lineartechnik für die siebte Achse. Ja. Da bewegt er sich auf einem einfachen Schienensystem oder eben auf einer Achse und ich kann dann unendliche Strecken realisieren. Also das sind die hauptsächlichen Vorteile.
Also eher Partner der Robotik als Wettbewerber der Robotik.
Absolut, deswegen hat ja Rexroth auch traditionell oder in jüngster Vergangenheit immer wieder Roboteranwendungen in seinem Portfolio, sodass wir auch in der Fabrikautomatisierung möglichst viele Probleme des Kunden lösen können und ihm immer die beste Lösung bieten können. Die ist nicht immer ein Linearroboter, aber wir kommen zum Zug oder können den Kunden überzeugen, wann ein Linearroboter die beste Lösung ist.
Jetzt hast du ganz viel über Hardware gesprochen. Hardware ist schwierig zu skalieren, das wird uns ja immer wieder erzählt und das ist immer wieder schwierig und alle wollen Software, wollen digitalisieren. Kann man Lineartechnik digitalisieren?
Naja, die Lineartechnik kommt ja erstmal aus der reinen Mechanik, ja. Also eine Schiene ist erstmal ein Maschinenelement, ja. Ein mechanisches Element. Dann hat man ja vor Jahren begonnen, das, was Integratoren oder OEMs auch gemacht haben, langsam zu den Lineartechnikherstellern outzusourcen oder man hat sich höher integriert, um sich auch zu differenzieren. Es beginnt mit zwei Schienen und einem Getriebesystem, also einem Gewindetrieb oder einem Riemen oder einem Linearmotor, einem Gehäuse, dann hat man eine Achse. Erstmal immer noch mechanisch. Dazu kommen dann Antriebsregler und ein Motor. Dann ist das schon ein elektromechanischer Aktuator. Und sobald dann der Antriebsregler im Spiel ist oder sogar eine Steuerung, dann geht das mit der Software los. Dann kann ich intelligent...
Aber das gab es ja schon immer, oder?
Das gab es schon immer, aber nicht unbedingt immer auch beim Lineartechnikhersteller. Und der Integrator hat immer viel selber gemacht, oder der OEM. Der musste alles programmieren, der musste sich seine Verfahrwege aufwendig kalkulieren. Und da kommt natürlich die Lineartechnik ins Spiel. Wir haben intelligente Firmware, der ihm zum einen die Inbetriebnahme, aber auch dann die Steuerung, also die Programmierung des Systems intuitiver gestaltet, sodass er sich dort Programmieraufwand spart.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein Plug-and-Play oder ist die Bedienoberfläche besonders einfach, dass ich keinen Code mehr schreiben muss?
Genau,
so ein bisschen also was,
ja. Nicht das klassische Code runterschreiben, ja. Sondern sehr intuitiv kann ich Sachen von A nach B ziehen, teilweise auch teachen über die Bewegung, wenn man jetzt an einen Roboter denkt. Also da gibt es verschiedene intuitive Möglichkeiten, einmal über die Oberfläche, aber auch über das physische System, um das einfach zu führen. Und dann habe ich den Programmvorschlag. Also das bietet mittlerweile, wie man es eigentlich kennt, auch so aus dem B2C, sehr intuitive Möglichkeiten.
Ist die Lineartechnik damit physikalisch auserzählt?
Ich würde sagen, nein. Es geht zum einen nach oben immer weiter. Wie geht es weiter nach dem Linearroboter, der Software bietet? Man kann über immer noch komplexere, verkettete Systeme nachdenken.
Aber man will ja weg von der Komplexität, oder?
Genau, aber man kann über Verkettungen nachdenken. Mhm. Also beziehungsweise über Applikationen. Beispiel, unsere Linearroboter sind ja nach einer Kit-Logik aufgebaut. Mhm. Smart Function Kits for Pressing, Handling, Dispensing. Man kann da jetzt noch über Joining, Welding, also es gibt ja noch mehr Endprozesse, die man dann auch entweder selbst oder über Partner angeht. Sucht sich Partner, die Spezialisten in dem Prozess sind.
Aber ich baue da ja immer ein Riesensystem auf, oder? Der Lineartechnik. Ist nicht der Trend dahin, dass man sagt, ich will das möglichst flexibel haben, vielleicht mache ich morgen oder in zwei Jahren was anderes, will nicht mehr die großen Investitionen, ziehe das weg, will ein anderes Modul reinschieben. Denken die wirklich in Modularität oder ist es vielleicht doch ganz anders?
Ja, deswegen ist bei uns auch alles modular aufgebaut, dass ich immer Subsysteme kaufen kann. Wir werden nie Lösungs- oder Systemanbieter, da wollen wir nicht hin. Wir müssen an einer gewissen Stufe aufhören. Wir wollen ja auch skalierendes Geschäft generieren. Mhm. Insofern bieten wir Subsysteme, Linearroboter mit einem Prozessfokus und da hört aktuell die Pyramide bei uns auf. Was aber nicht heißt, dass die Lineartechnik, du hast so schön gefragt, auserzählt ist. Auch die Komponente bietet ja Möglichkeiten. Smarte Komponenten, wir haben heute das
IMS. Was ist eine smarte Komponente?
Es gibt ja Sensorik, die beispielsweise Vibration, Wärmeentwicklung erkennt, woraus ich dann Algorithmen schließen kann, um zum Beispiel Predictive Maintenance zu machen. Wann musst du nachschmieren, wann musst du deine Komponente austauschen? Wir vertesten das auf der Komponente. Wir haben das vor kurzem scharf geschalten auf einem Zylinder beispielsweise, mit einer Ampelfunktion auf dem Zylinder drauf. Sehe ich rot, gelb, grün, du musst nachschmieren, du bist in Überlastbereich, was dem Kunden dann wirklich einen Mehrwert bietet, dass er beispielsweise nicht auf Crash fährt, dass ihm die Komponente nicht ausfällt. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Jetzt hast du angesprochen, Predictive Maintenance, grün, gelbe, rote Ampel. Das ist ja schon drei Schritte, ja, so digitalisierungsmäßig. Gibt es nicht auch einen kleineren Einstieg in die Digitalisierung, einen einfacheren Einstieg?
Naja, wir machen das ja nicht nur auf der Produktseite, sondern auch auf der Kundenseite, in der Customer Interface und in der Customer Journey. Ich habe über Konfiguratoren gesprochen, die kennt jeder beispielsweise vom Auto, aber wir haben auch sehr intelligente, einfache, easy to deal with, einfache Auslegungstools, Linselect nennt sich das, wo ich wirklich intuitiv...
Was ist der Unterschied zum Konfigurator?
Dass ich sehr intuitiv einsteige, teilweise über eine Zielapplikation und intelligent durchgeführt werde, sodass ich möglichst wenig Fragen beantworten muss und teilweise auch über Inhalte komme und nicht rein über technische Spezifikationen, dass ich sehr, sehr schnell zu meiner Lösung komme.
Du hast gerade vom integrierten Messsystem gesprochen. Was bedeutet integriertes Messsystem? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Die Besonderheit ist, dass das Messsystem in unserer Komponente der Linearschiene direkt integriert ist, in dem Führungswagen der Schiene. Klassisch würde man ja den Glasmaßstab verwenden in der Maschine, der auch immer wieder mal störanfällig ist, der auch mal ersetzt werden muss. Das bietet eine höhere Prozessstabilität und ist vor allem in den Prozess integriert, sodass wir auch Sensordaten auslesen und benutzen können. Mit direkter Anbindung an die Steuerung über Beschleunigungssensoren kann ich in verschiedene Achsrichtungen Daten aus diesen Sensoren auslesen und habe immer eine genaue Positionsbestimmung, wo sich gerade meine Linearführung befindet.
Jetzt hast du gerade die Antriebstechnik so ein bisschen getriggert. Jetzt haben wir Pneumatik, wir haben elektromechanische Antriebe. Wo ist die Zukunft?
Also man sieht ja, glaube ich, dass Elektromechanik gerade wirklich ein Megatrend ist. Das Auto ist nur ein Beispiel dafür. Dasselbe findet in der Industrie statt. Pneumatik ist ein gutes Beispiel. Sehr hohe Energieverluste, weshalb man davon weg will. Und da greifen wir genau an, wenn man Richtung Miniatur beispielsweise schaut. Und man sieht auch viele, ohne Namen zu nennen, Pneumatik-Player im Markt, die sich genau dahin entwickeln, in Elektromechanik und Lineartechnik. Das heißt, das ist eine absolute Zukunftsbranche, die sich gerade in der Industrie durchsetzt.
Wenn du jetzt den Podcast hier beendest und an deinen Schreibtisch zurückgehst, was wartet da auf dich?
Natürlich eine ganze Latte an Kundenanfragen, auf die ich mich schon freue, ich jetzt abarbeiten werde. Und wir treiben natürlich gemeinsam die Lineartechnik weiter. Wir hören da nicht auf, wir werden nicht müde und wir identifizieren auch immer wieder Chancen im Markt, wo wir unser Portfolio erweitern können, neue Industrien, neue Anwendungen, wie wir wachsen können.
Also Physik noch nicht auserzählt?
Nein, auf keinen Fall. Wir arbeiten weiter.
Kevin, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg dabei.
Klasse, vielen Dank.